Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Sneaker, Streetwear und Lifestyle-Podcast mit meiner Wenigkeit, Amadeus Thüner, und einem Gast. Und unser heutiger Gast veröffentlicht nun seit 25 Jahren schon Musik. Er hat einige der wichtigsten Deutschrap-Zeilen aller Zeiten geschrieben. Seine Interpretation von Reggae, Soul, Funk und auch Rock hat er nicht nur in die Charts, sondern auch auf die ganz großen Bühnen gebracht und ist heute, hands down, das muss man so sagen, einer der ganz großen deutschsprachigen Künstler unserer Zeit. Dafür gesorgt hat eine Mischung aus Kreativität, Spaß, Haltung und sicherlich auch Style. Die FAZ sagt ihm einst eine natürliche Lässigkeit und eine durchaus angenehme Coolness nach. Ich würde ergänzen, dass Jan Delay einfach weiß, wie man float. Er liebt Sneaker und Chelsea Boots, Caps und Anzüge gleichermaßen und das wahrscheinlich alles nur, weil es am Ende des Tages eben um Style geht. Oder? Darüber sprechen wir auf jeden Fall, unter anderem und auch über seine Karriere. Die ist nämlich durchaus beeindruckend. Jan, welcome to the show.
Moin, vielen Dank für diese schönen Worte.
Wenn du an deine Zeit als Heranwachsender zurückdenkst, Welcher Style hat dich mehr interessiert und gecatcht? Der von Udo Lindenberg oder der von Public Enemy?
Der von Public Enemy. Das kann ich so, also das kommt so schnell, wenn du jetzt, wir reden von Äußerlichkeiten, ne?
Ja, genau. Also wie man sich angezogen hat, wie die Klamotten aussahen.
Ja, so halt. Sofort. Also, das Ding ist natürlich, dass ich Udo zuerst kennengelernt habe, muss man fairerweise sagen. Weil als ich, also das war das Erste, was ich selber entdeckt habe, was nicht aus der Plattenkiste meiner Eltern kam. Und da war ich 6. Und da geht es noch nicht so sehr um Äußerlichkeiten. Obwohl doch schon, ich habe Trio und Mena auch über ihre Klamotten und sowas wahrgenommen. Doch, stimmt. Aber das war jetzt, dann sagen wir so, Udo hat mit allen Sachen gepunktet, aber nicht mit seinen Outfits bei mir.
Okay.
Ich liebe seine Outfits, aber das ist einfach nicht, das ist seine Welt, das ist nicht meine Welt.
Ja, gerade als Heranwachsender ist das wahrscheinlich dann nichts, genau, was einen so unbedingt bekommt.
Ja, genau, ne? Genau. Das ist, da fühlt man sich, keine Ahnung, da hat dann sowas wie Nena oder Trio, die haben da schon noch einen anderen Esprit gehabt, glaube ich, einfach. Von den Farben und von dem, was damals angesagt war. Aber alles andere bei ihm ist einfach so unfassbar geil gewesen, hat mich so ins Mark getroffen, dass es da auch völlig egal ist, was, das ist auch schön und wichtig, dass es völlig egal ist, was derjenige anhat oder anhatte.
Aber wusstest du jetzt abseits von dem Plattencover und vielleicht dem, was man so im Booklet, im Inlay, Gatefold gesehen hat, darüber hinaus, wie Udo Lindenberg aussieht, wie er performt und macht und tut? Oder war es wirklich nur eine Welt, die sich über die Musik gebaut hat?
Das war eine Welt, die hat sich über die Musik gebaut. Ich habe das dann ziemlich schnell erfahren. Es war halt erstmal so, ich weiß noch genau, wo das war. Ich war bin mit meiner Tante und meiner Oma nach Sylt gefahren. Und wir waren auf dem Autoreisezug oben im Auto. Da sitzt man im Auto, aber sitzt halt da und fährt auf dem Zug über den Hindenburgdamm, übers Meer, übers Wattenmeer. Und dann hat sie das Tape reingemacht. Und ich, was ist das denn? Und der Witz war, die ganzen Songs, die ich so abgefeiert habe und die ich kennengelernt habe, die waren da auch schon 10 Jahre alt. Also das sind die ganzen alten, tollen Songs, die waren da auch schon quasi fast Oldies. Aber mich hat es halt umgehauen. Dann bin ich in die Bücherhalle gegangen und da konnte man sich MCs ausleihen und dann habe ich mir alles von Udo, das waren halt die aktuellen 2, 3 Platten und die waren dann schon so der neue Sound, so dieses, ich sag mal so elektrische AC/DC, da fing es dann an, vom Sound her auch nicht mehr so geil, das war dann die 80er und das Digitale kam, das klang nicht mehr so geil, aber ich fand die Songs und die Texte noch gut, aber dann ging das auch schnell los, dass er sich auch ein bisschen verloren hat, im Alkohol und im künstlerischen Ende der 80er und 90er waren nicht geil. Aber ich habe ihm immer die Stange gehalten, weil er mich einfach so infiziert hat mit seiner Haltung und seinem ganzen Ding und seinen Songs. Und als ich in der Bücherhalle diese Kassetten geholt habe, habe ich dann ein Bild gehabt. Das war dann das aktuelle Bild. Und das war schön, ein Bild zu haben, aber das war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie von den Klamotten her oder so in irgendeine Welt geholt hat, wie wenn ich ein Prince-Album in der Hand hatte oder dann eben irgendwann Public Enemy, weil mit 10 kam dann Rap und das ist dann halt wirklich, das war ein Run-DMC Walk This Way und das hat mich umgehauen. Ich habe erstmal nur es gehört, Gott sei Dank, und das hat mich umgehauen.
Wo hast du es gehört?
Im Radio in Frankreich im Urlaub.
Okay.
Mein Onkel hat so ein so eine alte Bullenschüssel umgebaut zu einem Wohnmobil. Und mein Vater hat die ausgeliehen und dann bin ich mit meinem Vater nach Frankreich. Und da geiles Radio, geile Mucke. Meine Eltern haben nie Radio gehört. Wir haben immer nur die aufgenommenen Tapes gehört im Radio. Aber wenn wir in Frankreich waren, dann haben wir immer Radio gehört, weil da war geile Mucke. Das ist aber echt so. Okay. Naja, und dann lief halt Walk This Way. Ja. Und ich habe nur gedacht, was ist das für ein geiles Schlagzeug und wie laut ist das? Ja. Und wie cool singen die oder sprechen die? Oder was ist das? Was ist das Geiles? Wie cool ist das? Aber es hat mich total abgeholt. Ich wusste ja aber nicht, dass das Rap ist. Dann zeitgleich, meine Mutter war in New York, weil sie ist Fotokünstlerin und hatte da eine Sammelausstellung und kam zurück. Wir haben sie dann in Bordeaux vom Bahnhof abgeholt und sie meinte, ey Janni, da ist was. In New York machen das alle und hören das alle. Da stehen Jungs an der Ecke und machen das und das heißt Rap und ich glaube, das ist genau dein Ding. Und ich war 10 und wusste aber nicht, dass das, was ich eben gehört, aber ich habe es mir irgendwie gedacht, dass das, was ich gerade gehört habe, auf dem Hinweg dahin quasi das sein könnte. Und dann war ich zu Hause und dann wieder und da habe ich Formel 1 geguckt und da waren Run-DMC im Studio schon mit It's Tricky, also schon eine Platte später.
Ah, okay.
Walk This Way war da wahrscheinlich schon ein alter Hut gewesen. Und dann habe ich sie auch gesehen und dann habe ich den Style gesehen und dann die offenen Turnschuhe und alles einfach, wow, krass. Das hat mich dann gleich mitgeflasht mit den Beats und mit den Raps. Und Public Enemy, weil du eben nach Public Enemy gefragt hast, das war dann der nächste Impact. Das war dann irgendwie 2 Jahre später, würde ich sagen, mit 12 oder so, bei WOM das Album mit Taxi Nation of Me and To Hold Us Back mitgenommen, da rausgeholt, aufgelegt, wo man anhören kann. Da konnte man die Platten dann anhören und gucken, ob man sich die kaufen will oder nicht. Das geht los mit den Sirenen, mit der Liveaufnahme aus London und das war wie so ein Urknall in mir drin. Und ich habe das ganze Ding durchgehört, gekauft, nach Hause durchgehört. Und da kam der Style natürlich, das war Arsch auf Eimer, so Raiders Cap, Raiders Jacke.
Wow. Ich wollte gerade fragen, Insignien, so was genau? Aber
weißt
ja.
du, auch noch einfach die Insignien der Zeit und ja. alles einfach... Naja, das war so, die trugen alle heilige Gräle, die es bei uns nicht gab, hatten die alle an. Ganz abgesehen davon, und dass es ja auch gar nicht darum ging, das zu predigen, sondern die auch wirklich sehr gute Sachen erzählt haben. Und das hat mir und meinem Werdegang auch sehr viel gegeben. Natürlich 5000 Mal mehr als die Klamotten. Aber trotzdem sind deshalb die Klamotten immer auch ein Bestandteil dann bei mir gewesen, denke ich mal, weil es mir einfach wichtig war und weil nicht nur die Liebe für alles andere an Hip-Hop, für die Skills, für die Kreativität, für das Individuellsein und für das Rausstechen angezündet wurde, sondern eben auch für das, wie man sich außenrum äußert. So.
Jetzt gab es die Sachen natürlich nicht direkt zu kaufen. Also
das war ja gerade das Geile.
Unser Eins könnte ja heutzutage,
ja, genau,
aber damals ging
das
ja
uninteressant.
Nicht.
Also dieses ganze.
Also es war schon also das Ding, was dich da auch dann interessiert hat.
Voll.
So, wie komme ich jetzt an diese verdammte Raiders Jacket? Wo kriege ich die Jacket?
Das war
was
das
mit
Ding.
Den Hosen?
Es ging um nichts anderes mehr. Wenn irgendwer nach Amerika geflogen ist, dann hieß es, ey, kannst du mir was mitbringen? So eine Levi's auf jeden Fall. Mhm. Immer, weil die haben da $20 gekostet. Ja. Und dann hattest du die richtig krass, die ganz blauen, ganz neu. Dann auf jeden Fall irgendwelche NBA und NFL Sachen. Also an eine Jacke, an eine Starterjacke wollte man gar nicht denken, aber ein Shirt. So Detroit Pistons oder Bulls oder Lakers oder so. Und das war das Game. Und mein erstes Paar Jordans, Vierer Jordans, das war sowieso als der Vierer Jordan. Ich war Gott sei Dank mit meinem Papa mich mitgenommen nach New York, er hat da einen Film gedreht, da war ich 13, das war 89, genau als die Mauer gefallen ist. Das war wirklich noch Gutter New York. Der Times Square war voller Crack-Junkies und wir haben da in der YMCA gewohnt. Das war wirklich richtig rotten, aber es war so geil, weil es war genau das New York aus der geilen Zeit, die immer noch die geilste Zeit ist. So 89, keine Ahnung, Big Daddy Kane, Public Enemy, De La Soul. Aber dann auch noch im Winter, so richtig New York.
Also wenn schon, denn schon.
Und ich bin da so rumgelaufen und es war halt für mich das Krasseste. Mein Vater hat mich auch überall einfach rumlaufen lassen. Ich bin allein in die Plattenläden, in die Turnschuhläden. Ich war da überall, hab das aufgesaugt, bin durchgedreht. Und was wollte ich eigentlich erzählen? Genau. Und da habe ich natürlich da kam genau der Vierer Jordan raus. Und ich, oder war es der Dreier? Nee, ich glaube, es war der Vierer. Der mit dem Netz, der Vierer 89. Mhm. Ja. Und auf einmal, dann habe ich mir da eben die ganzen, es gab ja Rap-Bravos da, es gab Rap-Pages und wie hießen die noch? Rap-Pages hieß das eine und dann, ich weiß nicht, ich habe mir sie alle gekauft und dann Ice-T hatte diese krassen Schuhe an und dann die, Ice-T war, glaube ich, der Erste, der sie anhatte. Bin durchgedreht. Ich habe die da aber nirgendwo irgendwie gesehen. Das war ja, die waren ja auch arschteuer. Das war in der, und ich war in den ganzen Ghetto-Schuhläden. Und dann hatte ich meine ersten Jordans, Vierer Jordans, die waren quasi zweimal weitergegeben. Also jemand hatte sie in London gekauft. Das waren die blauen, die ersten mit blau, weiß-blau.
Mhm, Military Blue. Mhm.
Einen in London gekauft, nach Hamburg getragen, sie an jemand anders verkauft und der hat sie mir verkauft. Also okay, aber ja, jeweils lange getragen. Und ja, ich musste die Innensohle rausreißen, damit sie mir überhaupt passen.
Okay.
Ich habe die natürlich immer noch.
Du hast den, hast du wirklich?
Ja, natürlich.
Oder? Okay.
Klar. Der war, glaube ich, immer auch in irgendeiner Nike-Ausstellung. Und ab da, wo wir konnten, ab da, wo wir alt genug waren, war es, oder auch schon vorher, ich war, hab das Glück gehabt, dass mein Papa ein sehr guter Freund von meinem Vater war, ein Filmemacher aus Amsterdam, aus Holland. Mhm. Toller Typ, Johan van der Kolken. Und deshalb waren wir ganz oft in Amsterdam. Und da gab's das alles. Da gab's Graffiti, da gab's geile Turnschuhe, da gab's Rap überall, da konnte ich MTV gucken. Das war halt so das Paradies. Und da dann angefangen, dann da konnte ich mit Troop, ich weiß nicht, ob dir Troop was sagt.
Natürlich.
Der Shit. Mhm. Troop-Schuhe habe ich mir gekauft. Ich habe 3 Paar Troop-Schuhe getragen damals. Also immer dann, wenn die durch waren, die nächsten mir da geholt.
Das gab's die irgendwo anders. Die Low-Cuts oder dann die High-Top?
Nee, die Low-Cuts. Und zwar okay, aber die ganz einfarbigen. Nicht diese scheiß Lametta-Dinger, sondern so richtig fette, geile, schwarze. Black on Black.
Ja.
So einen abgerundeten und einen, oh, wie hießen die, Predator? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Einen habe ich auch Dennis, dann die sind mir zu klein geworden, habe ich die Dennis gegeben. Troop gab es da, British Knights, den ganzen Scheiß und halt auch alles, was es in, es gab ja noch nicht mal Footlocker in Deutschland, es gab das einfach nicht, wir hatten ja gar nichts. Und deshalb war es halt der Sport, eben nach Amsterdam, Paris und London zu kommen, irgendwie, und oder man kennt jemanden, der, und dann Schuhe mitbringen, so, das war das Game. Und das war der Shit. Das war einfach so richtig so goldgräbermäßig.
Ich meine, mich erinnern zu können, vielleicht bilde ich es mir aber auch ein, dass rund um den Videodreh damals von Grüne Brille du auch sowas gesagt hast wie hier Amsterdam und hier passieren die Sachen und hier kann ich mir meine Air Max kaufen.
Das
und
war auch,
dann ja, habe ich es mir nach Hamburg mitgebracht und so.
Da war es dann natürlich, da war es dann schon so, dass es in Deutschland Footlocker gab. Und ich weiß auch noch genau zu der Zeit, wo wir das Video gedreht haben, 2000 kam der Redrop dann raus von den Vierern, von den Weißen, von den Schwarzen, von den Zements. Nacheinander kamen die alle, ich habe mir die alle gehört. Ich weiß es genau, weil ich in der ersten Single von dem Album, La-Di-Da, bei dem Videodreh habe ich die Weißen nämlich an. Die gab es bei dem ersten Footlocker in Hamburg, in Mönckebergstraße. Und okay, also da gab es quasi, ging es schon los. Man konnte Vierer Jordans kaufen, wieder. Es gab Air Max, aber immer nur so 2-3 Farben. Und dann in Amsterdam war halt, ich meine, die hatten uns 10 Jahre Sneakerkultur voraus. Und deshalb, und ich kannte genau die Läden auch. Und die hatten dann 20 Farben, Einseit, 20 Farben, 90er. Und
also Kind im Süßigkeitenladen dann.
Ein Süßigkeitenladen, voll. Genau, weil die 90er wurden auch gerade wieder, gab es auch wieder die ersten Wiederauflagen. Ich weiß gar nicht, womit das losging. Ich glaube, mit so einem, den habe ich auch mir sofort geholt, weiß mit so einem komischen royalblauen Keil, oder nee, so einem Blaukeil und schwarz. Ich meine, das waren die ersten, ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Jordans ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen erklärend, warum. Du warst in New York, warst mit deinem Vater unterwegs, du hast es gesehen, gerade das Kulturelle war natürlich rund um 89 extrem groß. Air Max? Dann Amsterdam-Ding oder das wo ist, kam die Liebe her?
Ja, das ist, genau, Jordans, ganz normal, Ami-Hip-Hop und Basketball und das. Und in meiner Hip-Hop-Brust schlägt halt das amerikanische Herz, aber auch das europäische Herz. Und das wird vor allem repräsentiert durch Paris und vor allem London. Und es gab einfach eine Zeit, gerade auch, weil es die Erreichbarkeit war und diese beiden Szenen sich als erste emanzipiert haben und uns gezeigt haben, wie man die ganze Hip-Hop-Kultur mit Graffiti, ich meine, ey, ab muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ab 85 hat Europa graffiti-mäßig gezeigt, wo es längst geht und hat die nächsten Steps vorbereitet und gemacht und getan. Das ist nun mal so gewesen. Und ab der Zeit irgendwann fängt man an, sich dafür zu interessieren. Und das sind die Städte, die man kennt, die erreichbar sind und wo man sich, weißt du, wo man, Amerika ist so weit weg und so ein Phantasialand. Mhm. Und dann merkt man, wie die geile eigene Styles entwickeln. Und in London kam dann eben was in Deutschland Britcore getauft wurde. Das war im Prinzip die Musik von Public Enemy mit 20 Loops übereinander. Noch krasser, noch schneller und noch härter. Und alle die Brit, das hat uns alle, das war unser Ding. Vor allem in Norddeutschland ging das richtig ab, weil wir auch so eine Nähe zu London haben. In Amsterdam, glaube ich, auch. Und das hat einen ganz eigenen Style entwickelt. Und zwar so ein, ich habe dann immer sofort MC Duke im Kopf, das ist einer von den Rappern, aber egal, das ist so ein Style, halt so eine Goosejacke, also Lederdownjacke mit Fake-Pelzkragen, aber eng, tighte Jeans oder am besten auch, davon da kommt das Ganze hier unten Socken oder Hosenkrempeln, also dass unten entweder ein Gummiband drin ist oder schon ein Gummizug, weil es eine Hip-Hop-Marke ist oder also einfach dieses, dass unten diese Silhouette, dass unten das zusammenläuft, aber jetzt auch nicht so ein Baggy-Pant, sondern so eine coole, normale Weite zusammenläuft, das kommt aus London und aus Paris und zu dem Look gehört ein Air Max. Das war immer schon so und das wird auch immer so bleiben. Das ist so eine Silhouette. Und weil die einfach schnittig sind und die genau das haben. Und je nach Mood war es damals auf jeden Fall der 90er, weil der 90er noch dicker ist und noch gefährlicher.
Schön gesagt.
Und der Einser ist halt mehr, der wurde dann in den Nullerjahren so wichtig, oder weil dann die Baggies auch weg waren und die Röhrenjeans kamen und dann die ganzen Frauen den getragen haben mit den Leggings und es ist einfach, ich habe den Einser dann auch ab da lieben gelernt und mag ihn jetzt auch lieber als die 90er, aber so mit den ganzen Baggy-Sachen und mit den ganzen 90ern musste es auch der 90er sein, gehört zu der Silhouette und Einser ist für mich eher dann Nullerjahre.
Was für dich wichtig, dass es dann unbedingt so ein Infrared Air Max 90 war, also
nee, null,
OG Colorway oder dies oder jenes? Oder war es dann einfach das, was dich interessiert hat, was du gesehen hast? Oder war es überhaupt das nehmen, was man kriegen konnte?
Das. Also erstmal natürlich am Anfang das nehmen, was man kriegen konnte. Es gab ja sowieso immer nur einen Colorway, dann kam irgendwann ein zweiter, dann kam ein dritter, so fertig. Und ich hatte ja auch gar keine Kohle oder so. Man hat immer ein paar Schuhe gehabt und dann hat man vielleicht nochmal sich eins geholt und nochmal und so und dann hat man so ein bisschen variiert, aber das war es dann so. Also dieses Ding von heute oder was du da gestapelt hast, das sowas gab es gar nicht, wäre gar nicht gegangen, selbst wenn man ein Rich Kid gewesen wäre. Alles war ja nur in kleinen Stückzahlen und Variationen überhaupt da. Und dann wurde das immer größer und quasi parallel zu meinen Möglichkeiten, mehr Schuhe zu kaufen, weil es beruflich ganz gut lief, kamen auch immer mehr Modelle und kamen auch Modelle direkt nach Deutschland und irgendwann gab es dann eBay und so und das ist quasi zeitgleich passiert.
Und weg war die Gage.
So. Und keine Ahnung, in München gab es dann Läden wie Mighty Weenie.
Shoutout.
Shoutout auf jeden Fall, der einfach genauso ein Sneaker-Verrückter war und auch in den 90ern einfach dann. In Berlin gab es die ganzen Läden, die sind dann nach Amiland gefahren und haben dann in Kellern gestöbert, genauso wie die Plattendigger. Und haben riesige Auflagen von verschollenen Windrunnern. Meiner Meinung nach auch eine Schande, dass es den Windrunner nicht mehr gibt. Und dass der gehört genauso zu dieser coolen europäischen Silhouette mit der Downweste und den slicken Klamotten und der 90er Cap. Ist ein Windrunner genauso geil passend wie ein Air Max 90 oder ein Einser. Und es ist eigentlich echt doof. Den Windrunner, wenn irgendwie die nochmal einen neuen jungen Superstar sein, rapmäßig, der müsste eigentlich den Windrunner mal wieder.
Ich glaube, da gibt es ganz viel, vor allen Dingen im Nike-Archiv, wo sich Leute darüber freuen würden, wenn das mal wieder käme. Gerade so Sachen, die so Ende 70er, Anfang 80er veröffentlicht wurden. Aber wer weiß.
Nee, lieber Ende 80er, Anfang 90er. Ich finde das eine geilere Zeit von den Designs. Irgendwie das andere ist mir zu, weiß ich nicht, das ist dann meistens zu unhip-hopig und zu unfett und zu tennismäßig oder laufmäßig. Oder
genau, guter Punkt. Wenn wir schon in der Zeit sind, gerade so Mitte 90er, End 90er, aber wahrscheinlich eher Mitte 90er, die ganzen Basketball-Silhouetten, waren ja durchaus abgespaced. Da gab es ja unfassbar viel mit Colorways, wurde gar nicht so viel gebastelt, weil die NBA das ja damals noch gar nicht so erlaubt hat, ne?
Aber ich habe, wo du das gerade sagst, ja? Ich habe Quatsch erzählt. Mein erstes Paar Jordans waren überhaupt nicht die Vierer.
Sondern?
Mein erstes Paar Jordans waren die Original 1er, rot-schwarz, die neulich bei dieser Auktion für 37 Milliarden Euro weggegangen sind.
Aber nicht der leider.
Nicht der, sondern im Gegenteil. Ich habe Basketball gespielt beim BCJ und ich habe mir dann halt immer irgendwie irgendein cooles Modell geholt, irgendwas, was im Sonderangebot irgendwo war. Man hat ja auch immer ausgecheckt, wann, wo was zu haben ist, bei welchem Karstadt oder bei den Pupsläden, die es halt gab, Görz. Und dann habe ich geahnt, bei Karstadt in Eimsbüttel-Osterstraße gibt es den Jordan, den ich kannte vom Grandmaster Flash Cover in Gelb-Schwarz, in Rot-Schwarz, also quasi den ersten, für 59 Mark. Und dann war meine Oma zu Besuch und dann habe ich sie so krass belatscht, wie man mit 12 seine Oma belatschen kann. Und dann ist sie mit mir mit der U-Bahn dahin gefahren und dann habe ich die bekommen. Wahnsinn. Und das Krasse ist, ich weiß noch genau, es war Größe 37. Nee, Quatsch, muss größer sein. Meine Mutter hat, ich glaube, 9, es war Größe 39. Und wie das in dem Alter so ist, das hat man nur ein Jahr, die Größe. Und dann waren sie mir zu klein. Und dann habe ich sie meiner Mutter gegeben. Und sie hat sie dann getragen. Und dann habe ich irgendwann mal so 10 Jahre später gefragt, ey, sag mal, Mama, die 1er Jordans, so rares der Shit, das war die erste Auflage vom 1er Jordan, ne? Hier, wo sind denn die? Ach so, ja, nee, die habe ich so oft getragen, habe ich dann weggeschmissen, die waren irgendwie so durch. Und ich so, das hast du nicht gemacht, das hättest du mir doch sagen müssen, das waren meine ersten Jordans, oh Gott, was hast du getan?
Ich glaube, das geht vielen so, diese Geschichte, gerade mit solchen Schuhen, die dann halt irgendwann noch auf einem Dachboden gelandet sind oder ähnliches, die verschwinden dann mal irgendwann.
Ja, leider
eben nicht. Aber dann irgendwann, wenn der Dachboden aufgeräumt wird oder der Keller, dann verschwinden die dann leider mal bei dem Platz.
Ja.
Sonst nicht so geil. Air Max, Thema 90er, hattest du schon gesagt, ist das, was dich am meisten da auch interessiert hat. Und die Gagen...
Ja, weil Jordan halt auch nicht, der war nicht erreichbar.
War nicht so verfügbar, genau.
Nee, gar nicht.
Die Gagen wurden besser, passenderweise. Weißt du noch, was du dir von der ersten größeren Gage geleistet hast? Vielleicht war es auch nicht mal ein Turnschuh, aber wo du zumindest dachtest so, okay, das ist jetzt wenigstens nicht ganz so schlimm, wenn ich mich damit sozusagen belohne. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Also ich weiß noch genau, was die erste große Gage war, die wir mal gekriegt haben, aber ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr, was ich mir davon geholt habe. Vielleicht die hatte ich da schon an. Da gab es nämlich den ersten Einser bei so ein Re-Edition Einser, das war so 96, 97, den blau-weißen. Aber den hatte ich da schon. Nee, ich weiß nicht, was ich mir davon geholt habe. Ich weiß, also so ganz Klischee, Ami-Film-mäßig habe ich, aber nicht, weil es so ein Klischee-Ami-Film ist, sondern weil es einfach so war und weil es mir ein Anliegen war und es einfach gepasst hat, von dem ersten Kohle, die wir gekriegt haben für Bambule, habe ich meinen Eltern ihren Kredit bezahlt, den sie aufgenommen haben, weil sie ein Haus gebaut haben, also eine Scheune umgebaut haben. Und dann habe ich denen das quasi, habe ich die da rausgekauft.
Das ist leider jetzt viel zu sympathisch,
Jan.
Ich dachte, jetzt kommt, Rapper-Klischee-mäßig habe ich mir erstmal einen Benzer gekauft,
nee, aber eine Goldkette. Nee, das ist eigentlich das Rapper-Klischee. Aber
Eigentlich erstmal wieder zurückgeben in die Familie.
Ja, genau.
Okay, aber dann, als du das getan hattest und mal auf die Kacke hauen da wolltest, für dich
wirklich,
persönlich,
das war genau die Zeit, pass auf, es war exakt genau die Zeit, wo ich Geld verdient habe, das erste Mal in meinem Leben, war die Zeit, wo auf einmal die Dreier-Jordans rauskamen. Hier, weiß, schwarz, grau. Ich, alles klar, ich nehme alle. Und dann vom den 97er gab es ja auch noch, der war damals auch voll am Start, den habe ich ganz vergessen. Ja, dann nehme ich auch drei Farben und die auch noch und das auch noch. Und dann habe ich mir all das, so alle nur noch Kopf geschüttelt. Ja, ich habe mir die ganze Scheiße geholt, die was nie ging, und habe es mir erfüllt. Genau das. Ich habe echt Turnschuhe gekauft, wie ein Bescheuerter.
Rest auch, also Jacken, Caps etc. Gerade so Caps ist ja auch ein Riesending bei dir.
Ja, aber nicht so exzessive Schuhe, muss ich einfach mal eingestehen. Jacken. Aber dann kam ja auch noch, dann kommt es ja auch noch zusammen, dass man quasi genau zu der Zeit, wo das dann geht, so der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, kommen dann auch die ganzen Marken und fangen einem an, Sachen zu geben. Und so, ja, dann durften wir auf einmal Das war so geil. Wir hatten die Chance, als allererste, unser erstes Sponsoring oder Testimonial-Ding, wo wir uns aussuchen durften, war Starter. Die hatten damals in Bremerhaven, gab es eine deutsche Sportfirma, die hatten die Lizenz. Und die haben da über England, über den Seeweg, den ganzen Scheiß gekriegt. Und wir haben uns alle Yankees-Jacken geholt. Und die, ich nehme die grüne noch, die silberne und die blaue. Super. Und ach ja, die New York Yankees Cap, die ist sonst nirgendwo, die nehme ich auch. Und das. Und wir haben alles von Starter geholt, was es gab. Die geilen 90er-Jahre-Sachen. Das war der Hammer. Und dann, das, weißt du, wenn du solche Sachen dann erlebst und dir dann noch irgendwie in Heidelberg und Mannheim die ganzen Notorious und Redrum und Illmatic Sachen hinterhergeschmissen werden, weil du die alle kennenlernst, das sind alles noch so coole Leute, dann schrumpft so ein bisschen das Verlangen, sich noch mehr Klamotten zu kaufen. Dann sind auch so viele da, aber bei Schuhen, erstens hat mir die keiner hinterhergeworfen und zweitens hätte ich sie mir trotzdem gekauft wahrscheinlich. Aber dann hatte ich eben das Glück, dass dann auch noch irgendwann Friends of Nike gegründet wurde. Und ich meine, ich habe so viel für Nike auch marketingtechnisch getan. Ich habe ja sogar einen Song damals auf Styliger gemacht. Und die haben sich dann bei mir gemeldet. Shoutout an Johannes Bethke. Und dann durfte ich einmal im Jahr oder sogar irgendwann zweimal im Jahr, da wurde ich in irgendein Showroom gerufen. Und dann haben die mir die neuen Modelle für Deutschland gezeigt. Und dann konnte ich sagen, ja, das, geil. Danke.
Perfekt.
Und dann wurde das zu meiner Plattenfirma geschickt.
Deswegen wird man doch Rapper, habe ich gehört,
voll,
oder?
Voll, genau. Na? Das. Auf jeden Fall. Das sind die schönen Seiten.
Wer hatte Ende der 90er, Anfang der 2000er aus deiner Sicht den besten Style im Deutschrap? Abseits von dir natürlich.
Abseits von mir. Also ich hätte mich sowieso auch ohne das Abseits nicht da reingezählt, glaube ich. Also kommt auf das Jahr drauf an, aber ich sehe auch manchmal Poster, wo ich denke, wow, Digga.
gehört aber zu einer langen und guten Karriere auch dazu.
Gehört dazu. Wir haben schon irgendwie mitgespielt, aber so jetzt mal fernab, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also die Styler waren so Dende auf jeden Fall. Welche, sag mal den Zeitraum.
Ich würde sagen, ab Bambule und dann vielleicht plus 5 Jahre.
Okay, also ich fand stylmäßig generell ging alles, also Bambule waren ja noch so die letzten Ausläufer der Baggy-Zeit, also wo es noch richtig cool war, und ich fand dann Anfang der Nullerjahre, wo das ganze Baggy dann so Überhand genommen hat und so eine aus der Street-Sache so eine Jugend- und Kindersache wurde, also das ist so totaler Mainstream wurde, das hat das ganze Baggy-Ding dann auch irgendwann so Gott sei Dank gekillt. Und da war das dann auch also schwierig, weil du sagst, nach Bambule 5 Jahre, dann ist man ja schon 2003 und dann muss man ja quasi schon stylmäßig so nach deutschen Kanye West suchen, die quasi sagen, ey, auf eure komischen weiten Sachen, da habe ich überhaupt keinen Bock. Ich komme jetzt hier mal, ihr könnt gerne sagen, ich bin schwul, aber ich komme jetzt hier mal in Dunks an und Titan Jeans und Lumberjack-Shirts.
So. Was war mit dieser Dipset-Phase?
Und ich muss nur überlegen, ob es so jemanden in Deutschland gab, jetzt von den Rappern. Ich glaube nicht, dass ich irgendwem Unrecht tue, wenn ich jetzt sage, nein.
Die Dipset-Phase? Riesige T-Shirts, Snaggerpiller,
Zalosch. Ja, das war dann der Zenit von dem ganzen Ding. Und danach war total schön.
Wie war das für dich? Wie fandst du das?
Lustig. Sehr lustig. Und auch selbst ich muss schmunzeln über irgendwelche XL, ich glaube nicht XXL, aber schon so Polos in Übergrößen und so von wie heißen die, Hermes? Nee. Hermer über Moden. Über, ja. Die ich mir da geholt habe. Aber die haben auch andere Colorways gehabt, weil die dann die Ami-Polo-Shirts bestellt haben, die es hier gar nicht gibt. Einfach nur, weil es da die Übergrößen gibt. Mhm. Und dann hattest du halt coolere Farben. Aber wenn ich das jetzt heute sehe, muss ich auch schmunzeln.
Du, wir haben uns mit Zalosch auch mal unterhalten. Der muss auch schmunzeln.
Ja, genau, ja. Auf jeden Fall.
Also gerade wenn man an diesen legendären Fashion-Freestyle zurückdenkt, wo er und Illmatic ja Worte auf Worte gereimt haben und es dann ja nur noch um diese Marken ging.
Ja.
Wir haben uns mit ihm im Interview vor einigen Jahren mal drüber unterhalten und er musste sich auch ein bisschen darüber kaputt machen.
Aber es ist trotzdem legendär. Ja, normal.
Ja, am Ende des Tages geht ja auch ganz viel um Spaß, wenn es um Kleidung geht.
Aber es gab leider, es gab wirklich keinen, wenn ich jetzt überlege, fällt mir niemand ein, der quasi hier so ein Vorreiter dafür gewesen wäre, zu sagen, hey Leute, kommt mal hier, das ist der neue Shit. Sondern das waren eher die Leute, jetzt rapmäßig, die vorher schon einen Fick gegeben haben und den ganzen Scheiß nicht mitgemacht haben, weil denen das zu dumm war und die vorher schon normaler aussahen und die einfach in dem Moment tausendmal fresher rüberkamen, weil diese ganzen Baggy, Überbaggy-Leute so... ich mich inbegriffen, so ein bisschen dann den Absprung nicht mehr gecheckt haben oder drohten, ihn nicht zu checken und dann so fast Gefahr liefen, so rüberzukommen wie so Altrocker, die, weißt du, 1998 noch mit so Lederhosen, mit diesen Schnüren und den Moskitos rumgelaufen sind, wo man selber gedacht hat, ist vorbei, ne? So.
Du hast ja dann irgendwann, ich würde nicht behaupten, den Absprung geschafft, aber du bist ja in eine andere Richtung dann gegangen, weil du auch gesagt hast, musikalisch passt es dann vielleicht etwas mehr, wenn wir uns einen Anzug anziehen, beziehungsweise wir alle. Du hast in einem Interview erzählt, dass du auch mit diesem West Coast Style eigentlich klar gewesen wärst, also so Suicidal Tendencies, Button-Down-Shirts.
Nee, das war später bei der Rockplatte, da habe ich das auch gemacht.
Ah, das war nochmal ein Stück
danach? Das war noch drei Platten später, also... Ich habe zuerst eine Reggae-Platte gemacht, da war das Outfit noch so eher so Icy Ice-mäßig und eher so, okay, ich habe jetzt ein Palituch dabei und dann das erste wirkliche, und es war so die Zeit mit so, es war eine Fuckfinger-Platte, das heißt, die ganzen Klamotten waren alle so Militärfarben und ich habe immer 95er getragen, weiß ich noch, und
geht ja auch gut zusammen.
Weil die auch genau gut gepasst haben und ich hatte immer, wir hatten so Parker von Klepto, so riesige mit aber auch eben Militärgrün, Parker mit orangen Sam Rugger Band drauf und so, das war eher so ein bisschen der Look und Palituch und Mercedes Dance kam dann 2006 und das war dann quasi eine neue Mucke und eine neue Band und immer noch meine Band und damit sollte dann quasi auch ein neuer Look kommen, so, weil ich, wie gesagt, ja aufgezogen wurde von Bands wie die alle einen Look hatten auf ihre Art und Weise und denen es alle darum ging, sich auch outfitmäßig in irgendeiner Form auszudrücken. Und
ja, selbst Run-DMC waren ja schon uniformiert.
Wer?
Run-DMC waren ja auch schon
natürlich.
Uniformiert.
Genau,
ne?
Genau.
Das ganz am Anfang genau, gesehen das, und die hatten halt
so,
den Style.
Die haben sich halt den Style gemacht und da gibt's auch so ein geiles Ding, wo ich weiß nicht, habe ich in irgendeiner Doku gesehen, wo es darum geht, es ist ja immer eine Ablösung stattgefunden und wo dann sozusagen... ich weiß nicht, einer von den Furious Five oder irgendwen erzählt, ja, und wir da kommen immer, machen unsere krassen $10,000 Leder-Outfits bam und auf einmal kommen die Typen in scheiß Sneakern und Jeans und alle wollen so sein wie die und wir so, was? Wir haben $10,000 für unser Outfit ausgegeben. Egal. Auf jeden Fall, dann kam diese Anzüge, weil mir wurde das beigebracht und ich wollte das weitertragen und nicht in meinem Wohlfühlklamotten da auf der Bühne rumjumpen, wenn ich da so eine Musik spiele. Und das hat gut gepasst mit Anzügen und dann Todde, mein Booker, schon immer mein Booker aus Buback, auch Oberstyler, der ist ein Mod, meinte, hier, pass mal auf, check mal, kennst du Herr von Eden? Ich hatte davon schon gehört und hab ihn geahnt, er meinte, er ist auch ein cooler Typ, ich verbinde euch mal, verlinke euch mal. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat's Boom gemacht und seitdem sind wir... dick und ich habe dem sehr, sehr, sehr viel zu verdanken und also auch, was ich gelernt habe von ihm, unfassbar, also diese ganze Welt, die sich da, für die habe ich mich auch schon ein, zwei Jahre vorher angefangen zu interessieren und dann hat man das Buch Der Gentleman und dann sind die ersten Hochzeiten im Freundeskreis und man holt sich seinen ersten Anzug und so und da ging das so los bei mir, aber eigentlich habe ich alles, was ich dann, weil ich auch sehr interessiert bin an solchen Sachen, habe ich von ihm gelernt.
Ich hatte auch die Freude, mich mit ihm austauschen zu dürfen, als ich mir auch einen Anzug von ihm habe machen lassen. Also nicht ganz so krass wie bei dir maßgeschneidert, aber schon so ein bisschen. Und wir haben ein paar Minuten miteinander verbracht und er hat so unfassbar viele spannende Dinge zu erzählen gehabt. Ich wusste nicht, wie viel man über Hemdkragen lernen kann, wie er aussehen kann, wie er aussehen sollte, was das bedeutet, wenn es so lang ist, wenn es so spitz zuläuft, wenn es rund wird etc. pp. Für mich hat sich eine ganze neue Welt aufgetan. Und ich meine, ich bin da auch so hingegangen, wie ich halt aussehe. Ne? Yeah. Hoodie, breitere Hose, SB-Dunks an den Füßen. Und er sagt auch so, ah, schön, sieht gut aus und so. Aber überleg mal, wenn du jetzt den Anzug, du kannst die Hose nämlich noch so in dein Outfit mit integrieren, yeah, weil du musst ja nicht, aber mach mal so. Und ich habe diesen Anzug angezogen und ich trage nicht so häufig Anzug, weil es nicht notwendig ist. Aber ich habe da ganz viel Liebe für. Vor allen Dingen dann, wenn man in einen Anzug reinschlüpft tatsächlich und nach 30 Sekunden das Gefühl hat, man fühlt sich perfekt angezogen. Ja. Und das hat man aber nur in einem wirklich guten
Anzug. Ja, ja, voll, voll. Er sagt immer, sein Ding ist immer, das muss ein Panzer, das ist ein Panzer, das muss ein Panzer sein. Und es ist also nicht ein Rums-Pum-Pum-Pum-Panzer, sondern halt wie ein Ritter. So. Eine Ritterrüstung. Ja. Und das stimmt, das ist genau das Ding.
Gerade für dich, der darin ja auch zu performen hat und dementsprechend ja auch nicht nur 5 Minuten auf einer Bühne steht und sich nicht nur 2 Meter bewegt, sondern da halt wirklich auch viel drin passiert. Gerade da muss natürlich auch die Qualität stimmen und auch das Wohlfühl.
Das Wohlfühl, Gefühl. Ich habe das leider, ich habe das ja bei mir auch, also ist ja eh gut, das Mode evolutioniert sich ja sowieso. Und ich habe dann bei mir, ich war auch viel zu dogmatisch früher und habe dann halt der Bequemlichkeit geschuldet, mich da geöffnet. Ich war dann am Anfang, okay, ich komme hier im Anzug auf die Bühne, ich muss Hemd, Krawatte, Lederschuhe, das geht auf gar keinen Fall, darf man Turnschuhe zum Anzug tragen, auf gar keinen Fall darf ich eine Cap zu einer Anzug tragen, auf gar keinen Fall. Und habe das 2 Alben durchgezogen und 7 Jahre Touren. Dann kam die Beginner-Tour, neue Beginnerplatte und ich war wieder in Turnschuhen auf der Bühne und in bequemen Sachen und in Turnschuhen. Ich habe nach dem ersten Beginnerauftritt habe ich gesagt, ich trete nie wieder in Anzugschuhen auf. Und ab da habe ich dann ab dem ersten Jan Delay-Auftritt, der quasi parallel zu den Beginnersachen kam, habe ich Turnschuhe getragen. Habe mir dann immer welche besorgt für live, die halt quasi so, damals waren es Roshi-Runs, einfarbige. Ich hatte einen schwarzen Anzug an, schwarze Roshi-Runs, super. Sieht man von Weitem noch nicht mal, dass das dass es Turnschuhe sind. Und so habe ich das gehalten und genauso obenrum. Ich habe dann die Platte danach auch trotzdem noch wieder Hemd und Krawatte, aber dann und so, nee, Alter, ich will das jetzt bequemer haben und bam, und dann, ich hatte eh keinen Bock mehr auf Krawatte, auch vom Look her nicht, und dann habe ich Shirt und am Sakko, ey, und das ist so befreiend, das ist so geil. Und ich werde halt, ich schwöre, ich habe schon zur Band auch gesagt, ich werde nie wieder auf live wieder Hemd, Krawatte und Lederschuhe tragen.
Ich bin mir sehr sicher, ihr findet da eine gute neue Lösung.
Auf jeden Fall haben wir ja schon gefunden, deshalb ist alles gut. Ich werde nur nie wieder zurückkehren, weil es einfach, wenn du das einmal anders gemacht hast, denkst du, ey, bin ich bescheuert?
Ist für dich ein großer Unterschied?
Also, oder ganz kurz, Entschuldigung, das hängt natürlich auch damit zusammen, was ich auf der Bühne mache und wie ich mich bewege. Und für andere ist das völlig cool, die einfach irgendwo stehen oder chillen oder locker sind. Aber bei mir geht's die ganze Zeit flummimäßig und das ist einfach scheiße dann.
Gute Zwischenfrage, die mir dadurch einfällt gerade. Wie viele Anzüge hast du dann auf so einer Tour mitgenommen?
Gar nicht so viele, weil es ist Qualität. Habe ich auch vorhin schon irgendwie drüber gesprochen. Das Ding ist, das fällt dir dann erst auf, wenn du halt, du hast diese Herr von Eden Garderobe, die also eigentlich ab, ja, nach Mercedes Dance, also ab der Platte danach, ist es immer alles maßgeschneidert. Also auch für die Musiker. Und du bist 2 Jahre unterwegs und die Dinger, und du spielst ungefähr 50, 60 Shows im Jahr. Das heißt, du spielst 100 Shows für eine Platte. Und die Dinger werden dann, bei 100 Shows werden sie ungefähr, also meine 100 Mal gereinigt und die von der Band, die schwitzen nicht so viel, vielleicht 60, 70 Mal gereinigt. Manchmal geht's auch gar nicht anders, ne? Weil du hast immer so ein Tour-Schedule und du musst gucken, wo ist eine Reinigung. Aber die werden auf jeden Fall, sagen wir mal, 70 Mal gereinigt und 100 Gigs. Und die Dinger gehen nicht kaputt, größtenteils. Natürlich reißt mal jemand irgendwo hinten eine Arschnaht oder sowas. Aber das ist so krass. Und du musst ganz oft auch Sachen dazu kaufen, Hemden oder irgendwas, weil es nicht anders geht. Oder hier mal einen Anzug von der Stange oder so. Und die Dinger, die kacken alle ab irgendwann, vor allem die Hemden. Wir hatten eine Zeit lang schwarze Hemden, die Blärchen, die kriegen sofort aus. Und alles ist so, du siehst das sofort nach 3, 4, 5 Reinigungen. Und die guten Sachen, also Herr von Eden, wenn ich mal Werbung machen darf.
Ja, Shoutout.
Das ist so krass, Shoutout, das hält einfach. Und es sieht geil aus und das ist so toll. Und das zeigt einfach, dass Qualität der Shit ist.
Und ich finde, es hat auch was ganz Besonderes, wie du schon sagst, dieser Dandy-Look, den er damit einpflegt, so diese Kreativität dahinter und dann halt so eine ganze Welt, die sich da auftut. Wie gesagt, ich war auch wahnsinnig beeindruckt und mich in diesem Anzug auch unfassbar wohlgefühlt. Hab kurz überlegt, ob ich vielleicht heute auch einen anziehe, aber ich dachte mir, vielleicht kommst du nicht im Anzug, sondern wäre ein bisschen übertrieben. Also von daher machen wir dann beim nächsten Mal. Ist es für dich ein großer Unterschied, wenn du dir einen Hut, den du wahrscheinlich, also vielleicht auch im Privaten, aber wahrscheinlich eher auf der Bühne trägst, maßfertigen lässt, oder ob du, keine Ahnung, dir die passende New Era Cap holst oder ob du dir einen handgefertigten Lederschuh besorgst oder halt einen Jordan 4 Retro Military Blue, der dieses Jahr kommt, über den du dich vielleicht freuen wirst. Ist das für dich ein Unterschied in der Sache?
Ja, das ist ein Unterschied, weil bei den seriell hergestellten Dingen weiß ich genau, was ich kriege. Ich brauche einen Jordan 4er nicht anprobieren oder irgendwas. Ich drücke bei US 10 auf den Knopf und dann kommt das und dann ist das super. Das ist immer so, da kann ich mich drauf verlassen. Und deshalb habe ich deshalb freue ich mich, wenn es sowas gibt. Und habe umso mehr Angst, wenn es das nicht mehr gibt und ich mir das irgendwie machen lassen muss. Beispiel Hut. Ich habe quasi damals zu Mercedes-Benz dann geguckt, okay, ich brauche für meine Fleischmütze, das ist irgendwie nicht geil, ich brauche was obenrum für einen Anzug. Ich will auf jeden Fall, weil das ist mein Style und meine Mucke und Kultur, wo ich herkomme, die Krempe muss hochgehen, alles andere ist peinlich. Und die coolsten Hüte tragen die Chicanos aus L.A. und Rocky. Und letztendlich, also so der Style, ne? Und die Leute in Kingston und damit die Jamaikaner in London. Und das ist genau der Style mit der Hutkrempe hoch. Und dann habe ich halt geguckt, wo gibt's die? Natürlich nur in Amerika. Aber damals ging das schon mit eBay und bestellen und dem ganzen Kram. Und das, da habe ich zwei Läden gefunden, die hatten, da habe ich mir dann den, der hieß auch wirklich Lowrider oder Rocky.
Hey. Da kriegt man, was man
will. Man will. Und dann habe ich ihn mir in allen Farben bestellt und dann auch gleich nachbestellt, als ich die schon verschwitzt hatte. Aber dann auf einmal gab es ihn nicht mehr. Nur noch in Schwarz. Und dann habe ich jetzt, ich habe immer noch meine zwei blauen, meinen einen, also den roten ziehe ich niemals an, aber dann so ein hellgrauen, so ein, die sind so die absoluten Schätze, weil ich weiß, ich werde die nie wieder kriegen. Es gibt diese Hüte einfach nicht mehr. Aber das ist quasi das Original und die sind so perfekt wie ein Jordan 4, wo ich einfach weiß, weißt du, die sind so hart und die verknubbeln auch nicht. Die sind so krass. Und bisher hat es, also Shoutout an meinen Hutmacher De Vries aus Hamburg. Aber auch er ist der Erste, der überhaupt daran gekommen ist. Aber das Material ist dann nicht so krass robust oder so steif, also der ist viel anfälliger so. Er kriegt es hin von der Silhouette, aber es ist nicht das. Und das ist das Gemeine, wenn man dann, wenn du gefragt hast, etwas Serielles hat halt oder was industriell hergestellt ist, hat so eine blöde Sicherheit. und dafür kann einen das andere viel mehr umhauen und viel mehr begeistern, weil es diese Sicherheit nicht hat und es kann auch viel besser sein und aber eben auch schlechter. Und das ist so eine Unsicherheit, die geht mit dem Handgemachten dann leider einher. Aber dafür ist es individuell.
Was war da so das letzte Produkt, um das jetzt mal ganz blöd auszudrücken, was dich begeistert hat? Wo du gesagt hast, wow, kick geil, das ist mich richtig
umgehauen. Meinst du jetzt klamottenmäßig?
Ja, zum Beispiel. Also kann natürlich auch Richtung Autos gehen oder Häuser.
Dieser Pulli. Also wenn es um Klamotten geht, dieser Pulli, weil ich habe, ich mag Hoodies und es gibt nicht viele gute Wollhoodies und ich war in L.A. und bin da in der Melrose Avenue. Ich war noch nie in L.A. und war das erste Mal da und musste natürlich Melrose Avenue, weil ich wusste auch, dass da dieser Strip ist mit den Sneakerläden, wo quasi die Preise der Welt bestimmt werden. So, das ist so die Wall Street. Und fand es auch sehr geil, das Game da mit, wo ich habe noch nie einen Sneakerladen gesehen, wo gebrauchte Sneaker verkauft wurden und quasi aber genauso weißt du, so, naja, fast noch wertiger rüberkommen als irgendwelche neuen Drops. Und da war ich auch in so einem Laden und, es war nicht Melrose Avenue, es war Abbott Kinney in Venice. Und da war so eine Boutique und auf einmal sehe ich da diesen Pulli und den fand ich voll geil. Und das ist so eine Boutique, die machen das selber und verkaufen das da und das gibt es auch nirgendwo anders und sowas finde ich geil. Wenn man dann sowas findet, das fast findet man super und es irgendwie, man mag das voll gerne und das gibt's nirgendwo anders und man hat es zufällig selbst entdeckt, das ist immer das Schönste.
Das stimmt. Das ist wirklich immer ein schöner Moment, vor allen Dingen, weil man auch so eine Art Urlaubsmitbringsel hat und eine Erinnerung an eine Zeit.
Genau.
Ja? Also und es kommt ja auch noch dazu.
Genau, und Marke und all so ein Scheiß ist komplett egal und irrelevant.
Ich würde dir gerne ein paar Fotos zeigen, die ich zusammengesucht habe von deinem Instagram-Account. Denn netterweise hast du anscheinend nie was gelöscht. Ich bin bis 2014, glaube ich, ja, genau, sogar noch weiter zurückscrollen können.
Der erste Post, glaube ich, so eine Vierer-Jordans, die Cavs. Vierer Jones, Fakt. Wo ich zum Splash war.
Fakt. Yeah. Kommen wir eigentlich auch noch zu. Ich würde dir das gerne einmal in die Hand geben.
Ich habe sie mir aber nur geholt, weil es die New York Knicks-Farben sind eigentlich. Also für mich ist es New York Knicks.
So, ich gebe dir das einmal in die Hand.
Ja. Yeah.
Erzähl mir noch mal kurz ein bisschen was zu diesem Outfit.
Also, Herr von Eden. Wir haben quasi, als es darum ging, ich kriege schon wieder eine Krise bei den Dellen im Hut. Das ist genau das, was ich meine, weißt du?
Also das ist ja das Material, ist dir da nicht stark genug?
Das ist DeVries. Props an DeVries, er ist der Beste. Aber das Ding ist halt 100-mal aufgetreten und dann noch nach L.A. geflogen, in Las Vegas. Dann kommt nun mal so eine Dellen. Und weil das Material eben so ein bisschen weicher ist als der Filz, den meine geliebten Original-Rocky-Hüte haben, da würde das nicht passieren. Und da passiert es dann, wenn es feucht wird oder was auch immer. Egal. Das Outfit ist Herr von Eden. Wir haben für die letzte reguläre, richtige Platte, die dann leider in die scheiß Pandemie geflogen ist, Earth, Wind & Fire, von mir mussten wir ein neues, weil wir immer zu jeder Platte haben wir ein neues Outfit kreiert quasi. Und Hammer und Michel, die Rockplatte war halt so gefährlich und Rock und Leo und Leder und schwarze Anzüge und schnittig und so. Und die neue Platte war halt total frei und positiv und
passend zum Thema.
Neuer Sound und so. Mhm. Und nicht mehr, keine Regeln mehr, keine Konvention. Das muss jetzt so und so eine Platte mit dem. Und so, es war alles erlaubt. Und dann, da kam eben auch diese Erfahrung mit den Turnschuhen und mit dem Shirt drunter und so. Und ey, lass doch, scheiß mal auf Krawatten. Ich hatte keinen Bock mehr auf Krawatten. Und dann haben wir so ein Ding entwickelt aus so Vorlieben oder Sachen, die wir uns gezeigt haben. Miami Vice war ein Ding, weil eben Shirt über dem Sakko, das war noch ehrlicherweise, bevor die ganzen Sportstudio-Moderatoren mit ihren Shirts unter dem Sakko kamen und den Turnschuhen dazu. Und das andere Ding war immer noch das Glamouröse und so Wall Street. Band kam mit den Hosenträgern und meinte, hier, Wall Street, das ist auch geil. Und dann
ich finde auch mit diesem Bund an deiner Hose, weil das ist ja kein Kummerbund.
Genau, das ist so, da kommen wir gleich zu.
Weil das finde ich
nämlich Herr von Eden. so, und da haben wir einen Stil kreiert, der hieß, den haben wir, hat er Miami Dandy genannt, weil wir das quasi beides haben versucht zu fusionieren. Miami Vice und so einen generellen Dandy New York, sonst was Look. Mit dem die abgesetzten Krägen, das liebe ich auch und er auch und die hier. So, und so haben wir hat er dann die Band eingekleidet und hat die Hosen selbst, also es sind alles Einzelanfertigungen, dann die Hemden dazu und dann diese geile Silhouette und ich fand, die Disco Number One sah noch nie so geil aus wie diese Garderobe. Und deshalb habe ich zu ihm dann gesagt, ey, wenn das Best-of kommt, wir müssen da irgendwie dabei, wir können jetzt nicht was ganz anderes oder von wegen Best of 25 Jahre alle im Smoking und das haben wir eh schon alles 100-mal gemacht und wir müssen das weiter evolutionieren und dann hat er meinte, ja okay, wohin fährst du? Las Vegas? Okay, alles klar, bam. Und das Geile ist, was viele die Leute vielleicht noch nicht wissen, er hat den krassesten Move im letzten Jahr gemacht, sein Hersteller in, ich will nichts Falsches sagen, Bulgarien oder Rumänien, seine Fabrik hat dicht gemacht und er meint, er kam dahin, ja hier, das sind die neuen Sachen, ja Band, wir machen zu, das gibt's nicht mehr. Und dann, was soll ich denn machen, Leute? Ich bin neue Kollektion. Ja, sorry. Und dann hat er einen Geistesblitz gehabt und hat einfach diese ganze, meinte, was ist mit den Maschinen? Ja, keine Ahnung, niemand will die haben. Und hat die ganzen Maschinen, alles gekauft, den ganzen Inhalt dieser alten Fabrik, das alles nach Hamburg schippen lassen, hat da in einem alten Hamburger Industriebau mit so einem riesigen Lastenfahrstuhl, wo unten seit er das macht, ist da sein Stofflieferant ist unten in dem Haus. Der hat ihm oben die Etage gegeben. Die ganze hat er jetzt die Herr von Eden Fabrik gegründet. Wahnsinn. Hat Schneider da geholt und wow. Alle, die diese alten Maschinen bedienen können und fängt da jetzt an, Made in Hamburg zu machen. Und deshalb kann er, und das ist jetzt das Next Level, er hat quasi, er kann dieses Miami Dandy Ding will er jetzt noch weiter ballern und indem er sozusagen an die bunten Hosen, die wir schon in der letzten Saison hatten, eben diese geilen abgesetzten Velour-mäßigen, die wie Wildleder rüberkommen, aber natürlich vegan sind, abgesetzten Stoffe zu machen und auch bei den Sakkos hinten ist dir vielleicht aufgefallen, das gibt's jetzt schon seit ein paar Generation bei ihm, dass da hinten so geile abgesetzte Samtstoffe oder ja, so
bei mir sind. Bei mir in so einem wunderschönen Bordeaux.
Und das ist Wahnsinn. Eben der Style. Und was er so krass gemacht hat, ist da, mit diesem Outfit, er hat das halt so, das Miami Dandy-Ding, was wir hatten, nochmal so auf Las Vegas zeitlos. Also ich schwöre dir, ich war jetzt da das erste Mal. Das ist so krass. Ich laufe da mit diesem Outfit rum die ganze Zeit in Venice oder so. Wir haben in einem scheiß Wohnviertel gedreht. Es ist kein Witz. Es war wie in einem schlechten Film. Ich mache das immer mit meinem Kumpel Flo zusammen, der diese großartigen Videos dreht. Und nur wir beide waren unterwegs und er filmt nur mit dem Handy, haben wir das ganze Video gefilmt. Okay. Und jedes, ich schwöre dir, es ist nicht mal übertrieben, jedes Auto, was da längst gekommen ist in dem Wohngebiet, hat angehalten und hat rausgerufen, was das für ein geiles Outfit ist.
Geil.
Drei verschiedene Afroamerikaner, zwei, was weiß ich, Mexikaner oder so, drei Frauen. Jeder ist unglaublich gewesen, weil die Amis, weil er genau gecheckt hat, er hat auch die weißen Socken, es ist einfach alles, wenn du dann da bist, checkst du, ich immer so, weiße Socken,
mit dem Michael Jackson und so. Sehr lange Diskussion über weiße Socken
geführt. Ich komme und dann denke ich, alles klar, er war schon hier, er weiß das. Die 80-Jährigen tragen die weißen Socken zum Smoking, die 35-Jährigen und die 15-Jährigen, alle tragen die weißen Socken, es ist einfach der Style. Und deshalb also ich meine, hier, deine Haschpapis, die du anhast, oder die weißen Socken dazu, das ist einfach so, und das weiß er alles, und das baut er da ein, und er hat es einfach so geil geschafft, mir so ein zeitloses Las Vegas Outfit zu bauen, das ist einfach krass. Dazu gehört noch so ein geiles Sakko, das ich den dann nicht getragen habe fürs Video, weil es einfach zu, das ist dann komisch, wenn man draußen die ganze Zeit rumläuft, das ist zu elegant. Deshalb habe ich das so gemacht. Aber das ist das Outfit. Und die Brille ist tatsächlich meine, ich bringe genauso wie diese hier und noch ein paar andere, ich bringe so eine Brillenkollektion raus, die kommt im April.
Mit wem?
Mit Mr. Spex.
Ah ja,
okay. Und die heißen die Lay Shades und das sind vier geile Modelle, die wir zusammen entwickelt haben und in jeweils nochmal drei Farben oder so.
Im Stile von, inspiriert von?
Also jeweils, die haben dann, die tragen den Namen ihrer Inspiration. Die hier heißt Andy.
Mhm.
Das ist die quasi von, also so ein bisschen auch die, der Klassiker wäre die, ich weiß nicht, wie heißen die? Elvira, glaube ich, von Ray-Ban. Mhm. Das hast du quasi, die hat er immer getragen, mit diesem
Blech-Stil.
Ja. Dann diese hier heißt Rick, aber jetzt Rick Ross-mäßig, weil diese, das ist ja jetzt so Porsche Carrera-mäßig. Aber so wollte ich die nicht nennen. Und dann habe ich sie Rick genannt. Dann habe ich noch eine Brille, die wollte ich Hafti nennen, aber ich habe ihn nicht erreicht. Und dann wollte ich sie nicht einfach so nennen. Und dann habe ich sie Ruben genannt, wegen Ruben Tischkopf von Ocean's 11, Ocean's 12 und Ocean's 13. Das ist der alte, das ist diese geile Gucci-Brille.
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Und dann habe ich noch eine gemacht, die heißt, die ist eigentlich, hätte ich sie auch Icy nennen können, die ist so ein bisschen wie diese klassische Ray-Ban, aber nicht so tropfig.
Mhm.
Wie diese Aviator, sondern ein bisschen schmaler und die heißt Abby, wegen Abby Toost, der was sagt, aus der damals Peter Graf erpresst hat, so ein Lude und aus der Schattenwelt.
Ich bin gespannt.
Aber aus Style aus den 80ern, ja.
Switchen wir ein Foto weiter, das ist ein ziemlicher Bruch.
Oh ja.
Was mich da interessieren würde.
Das sind die 97er. Das war das erste, der erste Colorway 97er war schwarz mit lila und weiß, das war der zweite, glaube ich.
Das ist ein Big Window. Also ist ein BW.
Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, genau, aber das sind die nenne ich 97. Ach nee, 97er sind die Medien Air Max. Fuck, das ist ein BW. Classics, hießen die nicht auch genau, so? BW Classics. Classics.
Ja,
so heißen die. Für viele die ganze Zeit von 97er. Ich habe nie 97er getragen. Das waren, die kamen ja auch in der Zeit, 97. Und das waren die Medien Air Max. All diese Leute, die wir so blöd fanden, die dann auch immer Plattentaschen getragen haben, also cool war, die haben Medien Air Max gehabt, die 97er in Silber und Gold.
Ja.
Und deshalb waren die bei uns total verpönt und irgendwann kam meine Mutter damit um die Ecke und ich so, das sind die Medien Air Max. Sie hatte überhaupt gar keine Ahnung was, aber bei ihnen, sie standen hier irgendwie, deshalb war das okay.
Ja, der Big Window ist ja gerade so aus den Niederlanden halt so der Schuh, den du bei Gabba, so Chabba
trägst, genau.
Ne? Gabba Techno, aber für viele war es halt auch sehr Hip-Hop-lastig, für viele ja auch so im Graffiti-Bereich angesiedelt und deswegen, das hat mich da einfach interessiert, wie du auf den Schuh gekommen bist.
Weil ich damals, ich glaube tatsächlich, das war mein erster Air Max. Also nicht der, sondern ein Classic.
Ja.
Und zwar der, den ich gerade meinte, mit Schwarz, Lila und Weiß. Mhm. Dem habe ich. Nee, noch ein. es gab einen richtig krassen Classics aus Hartleder. Den gab es aber nur in London. Der war richtig, richtig cool. Der war fast so fett dadurch wie ein 90er. Aber ich hatte halt nie einen 90er, weil die genau, als die rauskamen und Matt hatte 90er, Matt hatte 90er in London sich geholt. Und ich war zu der Zeit nicht in London. Und dann gab es die erstmal ganz lange nicht. Das war halt so in den 90ern.
Wenn sie weg war, war es
weg. Und dann waren sie weg und es wurden auch nicht neu aufgelegt. Und ich hatte keine. Ich hatte erst Vierer Jordans, also einer Jordans, dann Vierer Jordans. Und dann hatte ich quasi mein erster Air Max, war dann dieser abgekaufte Hartleder und der erste selbstgekaufte war dieser Soft, der erste, den es in Deutschland gab, dieser Soft, irgend so ein Plastikstoff irgendwas, nicht Leder, und mit Lila und Weiß und Schwarz. Und deshalb waren das quasi mein Einstieg ins Air Max-Geschäft und deshalb habe ich mir danach, natürlich, da ging es ja dann auch los, dass ich dann Geld verdient habe und dann habe ich mir natürlich jeden Colorway geholt, den es gab oder den ich in die Flossen gekriegt habe. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den in Deutschland oder in Amsterdam gekauft habe.
Ich würde fast mutmaßen in Amsterdam.
Kann gut sein, ja. Das war so braunes, glattes Leder. Ich habe die auch alle noch. Ich habe so Kisten, wo ich die getragenen drin habe, auf so einem Dachboden. Und dann haben sie, das ist aber von einer Wohnung ein Dachboden, wo ich nicht mehr wohne. Und dann war ich dann irgendwann da und da hatten sie da eingebrochen in den Dachbodenraum. Und haben dann, das waren so Profis, die haben dann, meine, die Kisten, das sind so Umzugskartons, die sind so gestapelt. Die haben auch nichts davon mitgenommen, weil was wollen die mit getragenen Schuhen? Aber die haben so profimäßig nicht die Kisten runtergenommen und geguckt, sondern immer unten so mit einem Skalpell so einen Schnitt reingemacht und dann geguckt. Wow. Ah, dann wieder chip, chip.
Ah, oh, schon chip, wieder alte chip. Schuhe. Oh, so,
ja,
Schuhe.
Genau.
Falscher Einbruch, Mist. So. Machen wir ein Foto weiter, da ist natürlich das Thema Air Max auch eins. Wir springen wieder in fast die Gegenwart.
Ja, das ist die Einser. Das ist immer noch die quasi seit die Hosen wieder enger wurden, also ich sag mal 2007 habe ich aufgehört, langsam. Also hat schon länger gedauert bei mir. Genau die Zeit, wo das losging mit den Cool Kids, den Röhrenjeans und den Holzfällerhemden. 2007, 2008 habe ich aufgehört und alle Baggies weggeschmissen. Und ab da habe ich dann engere Hosen getragen. Und da hat das nicht mit den 90ern nicht mehr so gepasst. Die 90er waren cool für die Baggies, weil die so klobig sind. Und ich habe auch Air Force Ones getragen und habe die auch immer von Friends of Nike bekommen und so. Und die waren ja der Shit. Und die haben noch viel besser zu den Baggies gepasst. Aber ich fand das immer, sie sahen bei mir immer aus wie Clownschuhe, weil die immer so groß ausfallen. Und wie meine Füße sind und so, das hat denen nicht, fand ich, machte keinen schlanken Fuß. Und deshalb habe ich Air Force Ones nie dann wirklich getragen. Ich hatte so viele, ich habe die irgendwann alle verkauft. Und deshalb waren diese 90er für mich so ein Baggy-Pant-Ding. Und als die Hosen enger wurden, bin ich voll auf Einser. Mhm. Ich habe natürlich immer noch, wenn ich einen 90er, den ich einfach schön fand, habe ich mir den trotzdem gekauft. Aber getragen habe ich die selten.
Okay, machen wir einen weiter.
Oh ja.
Ganz viel Freude über Fußball.
Ja, ganz
natürlich
viel Freude. Das war der Aufstieg.
Passenderweise in grünen
Leitern. Viel zu kleinen Trikot, was sie mir gegeben haben in der Kabine. Ich war nämlich zum Feiern in der Kabine und dann war die Mannschaft sauer. Ich hatte mein Glückstrikot von Özil um. Und ich weiß nicht, ob der politischen Sachen oder seines Abgangs, der Art und Weise seines Abgangs da war, ist der da kein gern gesehener Name anscheinend mehr. Und wir haben da so gefeiert und ich habe den Song gesungen und dann kam so einer, so jetzt zieh mal ein vernünftiges Trikot an. Ich so, okay, Alter. Und dann habe ich das von Toprak, aber das war mir halt zu klein. Das sieht man ja auch ein bisschen. Aber am Ende musste ich trotzdem natürlich noch auf dem Rasen ein Foto machen.
Natürlich, wenn man schon mal in Werder
ist. Ich hatte halt ein komplettes Werder-Outfit an, was man hier nicht sieht. Es ist eine super, super rare Cap aus der Starterzeit, von der ich vorhin sprach, aus den 90ern, gab es, weil, wie gesagt, Starter war ja in Bremerhaven von diesem Sport-Betrieb. Und die haben eine Werder-Bremen-Cap gemacht. Und mein Homie Falk, Shoutout von ihr Hip-Hop Falk, Falk Schach.
Hip-Hop Falk. Lieben wir.
Ne? Er hat mir die geschenkt. Der hat die irgendwann mal bei eBay gefunden oder so, mit Patch dran, ja. Und so original. Die ist mir auch eigentlich viel zu klein, aber weil es ein Snapback ist, geht's halt. Das ist eine Original Werder Cap von, ich würde mal sagen, 98, 99. Genau, und dann hatte ich mein Özil-Trikot an und ich habe meine grün-weißen Werder-Dunks an, die natürlich keine Werder-Dunks sind, aber
Ich wollte gerade sagen, Werder Bremen hat ja jetzt einen neuen Turnschuh zusammen mit Hummel, vertrieben von den Freunden von Glückstreter-Shop in Bremen. Ist das was dich dann interessiert, nee, dass es einen Sneaker deines Vereins gibt sozusagen?
Nee, gar nicht.
Ist nicht so deins? Nee,
ich bin dabei, da hört es bei mir auf. Also es ist wirklich so, auch wenn Fat Joe irgendwie sagt, ey, was pisst ihr mich an? Ich bin Sneaker-Collector, ich will diesen Trump-Schuh haben. Trump ist ein Arschloch, aber ich will den Schuh. Und ich habe dafür nichts bezahlt. Da bin ich nicht so, ich finde den Schuh hässlich. Trump-Schuh würde ich nicht mal haben wollen, wenn er schön wäre, aber es ist wirklich so, dass ich nicht so ein wahnsinniger Sneaker-Collector bin, dass ich alles haben muss, nur weil es von dem und dem ist oder weil es davon nur so wenig gibt, das interessiert mich nicht. Ich will, wenn ich einen Schuh haben will, dann will ich den auch tragen wollen. Weißt du? Mhm. So, es gibt natürlich, kennt jeder, man will das tragen und dann hat man ihn, zieht ihn an und merkt, es ist scheiße. Aber das ist ein anderes
Kapitel. Das haben wir alle schon erlebt, genau. Machen wir einen weiter. Das ist ein Schuh, den du selbst designt hast, spannenderweise natürlich, Adidas und Nike zusammengebracht. Das, was viele schon mal versucht haben, Shoutout an der Stelle an Till Jagler, in unserem Interview hat er erzählt, dass mal sein großer Plan war, als er bei Adidas gearbeitet hat, die Brands zu vereinen, und zwar zum Tag der, was ist es dann, Tag der Liebe, Tag der Freundschaft, irgendwie sowas. Mhm. Du hast das dann im Rahmen eines Kunst-Charity-Projektes gemacht.
Genau, die wollten einfach, die hatten 50 Adidas-Schuhe und haben mich gefragt, ob ich mitmache und ich so, hey, die Adidas-Schuhe kann ich doch nicht machen und dann, warte mal, doch, stopp, stimmt. Vielleicht hat Dallas das sogar selber vorgeschlagen. Meint, ja, machst du halt einen Swoosh drauf. Ich sehe, ja, geil. Weiß ich nicht mehr. Aber das war mein Design.
Weißt du noch, für wie viel der weggegangen ist in der Auktion?
Keine Ahnung.
Jemand wird sich auf jeden Fall drüber gefreut.
Ja, auf jeden Fall, bin ich mir sicher.
Einer der schönsten. Ich wollte es gerade sagen.
Wenn ich dir ins Wort falle.
Nee, ich glaube, wir wollen dasselbe sagen.
Also, ich würde sogar sagen, es ist der schönste Einser, den es jemals gab. Ich finde, an diesem Einser ist alles perfekt.
Atmos Elephant.
Atmos Elephant, genau. Mhm. Und zwar ist alles deshalb perfekt, weil es gibt so viele Arten und Weisen, wie ein Einser ausfällt, aufgrund der Materialien, aus denen er ist. Und es gibt auch gewisse, trotzdem noch gewisse Shapes, die einfach anders sind. Also diese ganzen, Shapes.
Die Wave.
Diese Waves du? Haben,
ja, ja.
Die sind viel schmaler. Oder, weißt du, irgendwelche Wildleder-Einser sind viel schmaler und steifer. Oder mit Mesh passen sich zu meinem Fuß viel geiler an und haben viel mehr so eine geile Hip-Hop-Silhouette, weil sie einfach dehnbarer sind oder so. Und bei diesem Schuh ist es halt einfach so, die Materialien sind so schön und so perfekt. Und trotzdem da kein Mesh drin ist, sondern die alle eher fest sind, ist die Silhouette so perfekt. Mhm. Und die Farben und alles ist da drin, was geiler Style ist. Und da ist so viel, es ist so, das ist der Inbegriff der 90er, was du da siehst, aber gleichzeitig so zeitlos. Und das macht es so genial und das macht es zu dem besten Einser, den es hier gab.
Gutes Statement.
Danke sehr.
Wenn wir uns ein weiteres Bild anschauen.
Geil ist, ja. Ich habe die damals gab's die im Doppelpack.
Ja, mit dem Jordan.
Mit dem Jordan. Und das ist der hässlichste Dreier, den es je gab. Der ist so schlimm. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Alle Materialien, die Silhouette ist scheiße und nicht so, wie Dreier eigentlich gehören. Durch das Wildleder und das ist so aufgeblasen und wirkt wie ein Clownschuh. Die Farben sind nicht cool. Es ist alles, was hier perfekt ist, ist bei dem das genaue Gegenteil. Das ist so krass.
Ja, wegen 50-50 aus dem
Pack. Ich habe den auch noch nie getragen, werde ich auch nie.
Okay. Was ich bei dem Bild spannend finde, da trägst du halt den Military 4,
von dem du erzählt hast. Das ist mein erster Jordan, natürlich nicht in der Version.
Was ich aber spannend finde tatsächlich, ist, dass Udo Lindenberg On Running am Fuß hat. Und das Foto ist ja nun mal wirklich auch schon ein paar Jährchen alt.
Ja, das ist, ich finde On Running ganz schlimm.
Okay, warum?
Weil das für mich so eine... Also ich finde die unästhetisch.
Okay.
Einfach. Komplett unästhetisch. Und ich finde, Leute, die das tragen, sind auch keine Leute, die irgendwie was mit dem Sneaker-Game zu tun haben oder zu tun haben wollen und die denen das auch egal ist, was sie am Fuß haben, finde ich.
Findest du das bei Udos Outfit,
das sieht gut super
zusammenpasst?
Aus. Das sieht super aus.
Ich finde es spannend, das mit den grünen Socken auch.
Ja, genau. Aber der Rest seines Outfits sagt mir ja auch, dass ich mit jemandem zu tun habe, dem das Sneaker-Game egal ist.
Da gebe ich dir durchaus recht. Ich würde Udo Lindenberg jetzt nicht zwangsläufig als Sneakerhead bezeichnen
wollen. Nee, genau. Wahrscheinlich aber auch. Das, ich meine auch obenrum, das sieht man ja am, weißt du, so am Outfit. Und das meine ich einfach. Und das passt voll super und ist cool. Aber ich werde niemals diese Schuhe tragen. Ich habe auch gesehen, mein Vater hat sich auch solche geholt. Und denke ich, was ist denn los?
Die sind auf jeden Fall sehr bequem.
Das ist mega geil.
Okay, machen wir mal einen weiter. Das ist ein schlechter Screenshot aus einem Reel, das du gepostet hast, aber spannend dahinter finde ich, dass du dort eine Vitrine oder mehrere zumindest mit ganz vielen Turnschuhen hast. Ist es das, worüber du gesprochen hast, dass du gefühlt alles behalten hast und dann dort auch
ich habe die Dinger hat mein Papa mal gebaut, weil ich genau sowas gebraucht habe. Das war in einer anderen Wohnung, da waren die quasi in einem ganz langgezogenen Flur auf so einer, so hoch dann. Hier sind die dann gestapelt, die Elemente. Mhm. Und einfach ein geiler Glas-Schuhschrank. Und da sind die Schuhe drin, die ich trage zurzeit. Und dann darüber, das sieht man jetzt hier nicht, sind dann wie bei dir diese ganzen Kartons. Aber ich habe bei den Kartons das so gemacht, dass ich Fotos dran gemacht habe, weil ich sonst durchdrehe. Mm. Polaroid war mir zu teuer. Ich bin so geizig. Ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen, Alter? Da zahle ich für jedes Ding irgendwie 4 €. Und ich habe einfach ganz normal mit dem iPhone Fotos gemacht, bin zu Butnikowski gegangen und habe die ausgedruckt.
Man muss nur wissen, wie. Im nächsten Foto sehen wir deine Liebe auf jeden Fall auch verewigt.
Oh ja.
Der Jumpman im Innenoberarm.
Genau.
Wann hast du den machen lassen?
Weiß nicht.
Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es ein altes Foto ist, was du gepostet hast, oder ob es zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich stattgefunden hat.
Ich glaube, das hat, ich weiß, wahrscheinlich da stattgefunden, aber ich weiß nicht, ich habe auf der anderen Seite Public Enemy, ich weiß nicht, was zuerst war, aber ich glaube, Public Enemy war zuerst, dann ist das von, weiß ich nicht, 17 vielleicht.
Schnapsidee oder wirklich so auf Ernst?
Auf Ernst?
Ja.
Auf jeden Fall. Ich habe kein Tattoo, was irgendwie eine Schnapsidee ist.
Dann gibt es ja so manchmal, dass man sagt, heute habe ich ja Bock auf irgendwas und dann passieren Dinge plötzlich.
Ich
spreche da aus Erfahrung.
Tattoo-mäßig immer nur, ich mache mir da wirklich einen Kopf vorher. So. Ich habe quasi so eine kleine Warteliste, wann immer mir was einfällt und dann ist das so da. Und wenn ich dann bei Dennis in Braunschweig einen Termin kriege, dann, weil ich da irgendwo spiele, dann sage ich, okay, hier das, als nächstes lass mal das machen oder lass mal das machen.
Was wird das nächste?
Auf jeden Fall so eine, das haben wir letztes Mal, sah das noch nicht geil aus, irgendwie mein Haus, wo ich herkomme, mit so einem Transparent dran. Mhm. Ich will auf jeden Fall so ein, Hamburg, der Hafen ist die ganze Silhouette voll mit so Containercremen. Die haben so eine ganz bestimmte Silhouette, so einen auch. Und noch irgendwas hatte ich neulich, was mir nicht mehr einfällt.
Wohin willst du es machen lassen?
Ich glaube, da habe ich noch nichts auf die beiden Oberschenkel, links und rechts.
Guter Platz auf jeden Fall.
Genau, und sowas will halt bedacht sein, da mache ich nicht irgend, weißt du?
Ja, das habe ich früher auch gesagt. auf dem nächsten Foto, it's a family thing. Ja. Ich fand die Caption sehr schön, du hast nämlich geschrieben, hat sie sich selbst ausgesucht.
Ja.
Hat sie die kleinen Air Max angezogen?
Das ist ja, die, schön, hat aber nicht, die hat sie nicht, natürlich nicht sehr, also die hat sie hatte auch die Auswahl und hat sich für die entschieden, aber es gab nicht viel Auswahl.
Also
und ich habe mich riesig gefreut.
Da geht das Vaterherz auf.
Ja, volles Brett. Und ich musste auch quasi mit ihr nach Hamburg. In Berlin habe ich damals keine Air Max gesehen oder so in der Größe.
Okay. Und auf dem letzten Foto sehen wir sozusagen dein erstes Foto, dein erster Instagram-Post. Da hast du geschrieben, auf dem Weg zum Splash. Hast du die auf der Bühne getragen, weißt du das noch?
Ja klar, ich hatte quasi mein Outfit schon an. Auf der Splash-Bühne ist man ja quasi privat.
In seinem eigenen Wohnzimmer sozusagen.
Ja genau, nee, ich meine, da ist nichts mit Anzug und so.
Gibt's irgendwas... Und ich meine, da draußen passiert ja mittlerweile extrem viel. Ne? Es gibt ja unfassbar viele Releases, 600 Stück plus im Jahr. Man kommt gar nicht hinterher. Gibt es irgendwas, wo du drauf blickst und sagst, oh, den hätte ich noch ganz gerne? Beziehungsweise, da hätte ich Bock drauf?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber sehr schlecht in so Namen, in diesen Modellnamen kann ich das... Ich finde tatsächlich, also ich konnte nie was mit den ganzen Off-White-Sachen anfangen, aber es gibt diesen einen beigen Vierer. Mhm. Ich meine, das ist ein Off-White auch, ne? Der ist auch nicht so spackig und nicht so, der ist irgendwie geil, da stimmt alles. Den finde ich richtig toll. Den habe ich mal in einem schöne neue Welt, da war ich in München in so einem Luxuskaufhaus, in so einem Ballhuber oder wie das dann heißt, so ein Trachtending, lodenfrei, glaube ich, egal. Und dann haben die da auf einmal diese Luxuskaufhäuser haben doch jetzt immer so kleine Markenstores in ihren Dingern drin. Und dann hatten die da auf einmal ein Soulbox Filiale da drin. Und da stand der und ich fand ihn geil, aber der sollte irgendwie, was weiß ich, vollkommen geisteskranker Preis. Da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht bescheuert. Ja,
der ist recht teuer auf jeden Fall.
Aber den finde ich schon geil. Und dann diesen anderen Vierer, der noch mit diesem auch beige, aber mit diesen Pastellfarben noch drin ist. Der hat auch ein bisschen einen anderen Shape. Ein bisschen kompakter. Du weißt doch bestimmt, wie der heißt.
Aber ich weiß gar nicht, ob der jetzt gerade einen besonderen Namen hat, ehrlicherweise.
Aber du weißt, welchen ich nicht meine. Den hatte ich zum Beispiel in Marokko, gab es den, weil ich letztes Frühjahr, da gab es den in jeder, da wenn in Marrakesch, da in den ganzen kleinen Buden, wo du jedes Modell, was gerade angesagt ist, für 30 Euro kaufen kannst, da hatte ich den auch in der Hand und dachte ich, oh nee, das sind ja alles Fakes. Und die sind aber, das sind gute Fakes. Aber dann dachte ich mir, nee, komm, scheiß nicht, das ist doch blöd.
Wenn es ein Kleidungsstück gäbe, mit dem du bis ans Ende der Zeit auskommen müsstest, und ich meine jetzt nicht im Sinne von, ich brauche eine Hose, weil sonst sehe ich irgendwie nackt aus, sondern eher im Sinne von, da hängt mein Herz dran, an dem Schuh, an der Cap, an dem Anzug. Gibt es da so ein ganz spezielles Piece?
Also du meinst nicht funktional, ne? Weil sonst würde ich natürlich irgendwie sagen, ein Overall oder so.
Das wäre definitiv funktional, ne?
Auch wenn es...
Aber ja. ich war eher so...
Du meinst aus meiner eigenen, von meinen eigenen Sachen, die
ja,
ich jemals
getan habe? Ja, es gibt ja auch so Dinge, an die man sich dann zurückerinnert. Na, den Schuh oder den Anzug, den man zur Hochzeit getragen hat. Oder zur Geburt der Tochter. Oder ja, das erste Mal auf einer großen Bühne. Oder auf einer besonders kleinen. Oder
genau, aber wenn man Show, damit einmal anfängt, ne? Da gibt es tausende Sachen.
Und dann hörst
das meine ich halt, genau.
Auch,
da kannst du nicht, nee, da kannst du nicht eine Sache so sagen. Nee, das musst du anders machen. Da musst du irgendwie, was ist die beste Schuh aller Zeiten? Was ist die beste Jacke?
Was ja, dann bitte, was ist der beste Schuh aller Zeiten?
Naja, vor 10 Jahren oder noch vor 5 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt Vierer. Und mir geht das auf den Sack, dass die so schwer sind. So klobig. Und deshalb,
jetzt überleg mal, du musst da drin Basketball spielen.
Ja, genau.
Guck mal, was Michael Jordan in so einem Schuh gemacht hat.
Ich habe ein paar Mal bin ich mit denen auch bei den Beginnern aufgetreten. Dachte so, ey, ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Was ist das für eine Scheiße?
Das ist tough, ja.
Das nervt einfach. Ja. Und deshalb sage ich nicht mehr Vierer, sondern sage ich ein Einser. Und wenn es dann um welchen geht, dann wirklich den Atmo. Jacke auf jeden Fall. Eine geile, richtig, also eine B-Boy-mäßige Downjacke mit Kapuze, am besten noch so mit so aus so Fake-Leder oder so richtig Goose-mäßig.
Das ist eigentlich ein ziemlich perfektes Outfit, was man da so zusammenstellen kann. Recht zeitlos auch, will ich meinen.
Ja, genau. Shirt auf jeden Fall, ein Shirt, irgendein geiles Band-Shirt. Irgendeins, was es schon lange nicht mehr gibt, am besten. Von der Original-Tour aus 92 oder 93.
Zwischenfrage. Hast du das Band-Merch mal behalten?
Bist ja,
du jemand, der
immer.
Seine eigenen
ja,
Sachen...
Ja, auf jeden Fall. Also genauso wie mit den Schuhen und so mache ich das auch. Ich habe quasi so gut wie jeden Job, den es jemals von mir oder uns gab, habe ich ein Exemplar.
Und dann zur Seite Leo selbst getragen.
Ey, wir haben sogar mit Eimsbusch, bevor es pleite ging, haben wir eine ganze Kollektion gemacht. So richtig krasse über die Klepto Kanäle in China, also richtig, das waren noch die Baggy Pants halt. Ich habe einen kompletten Eimsbusch Denim Outfit, Jacke, Hose und echt, das ist cool. Es ist einfach nur leider, jetzt wäre das gerade so die letzten 2 Jahre voll der Shit gewesen, wenn ich 19 wäre. So ist mir es so peinlich, das anzuziehen, aber das ist wirklich echt gut. So, das kann man nur nicht tragen, weil es einfach viel zu so ein bescheuerter Nullerjahreschnitt ist.
Mir fällt gerade tatsächlich ein, dass ich mal in meiner Jugend unbedingt diesen Mongo-Clique-Pullover haben wollte.
Der war selbst gemacht.
Aus dem K2-Video. Ja, ja. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass die Dinger ja nie produziert wurden.
Genau.
Und dann habe ich einen über eBay bestellt und abseits davon, dass das Ding natürlich nie echt gewesen wäre, habe ich den auch nicht in Large bekommen, sondern in, ich weiß gar nicht mehr, SS, ganz, ganz klein, super small. Und ich habe mich so geärgert, weil mein ganzes Taschengeld dafür draufgegangen ist. Aber das an der Stelle fällt mir gerade ein, die Mongo-Clique-Pullover.
Ja,
plus Eimsbusch-Shirts und so, das war dann auch schon. Oder halt eben auch Dennemanns legendärer Echo-Pullover, den man ja unbedingt haben wollte, weil man ihn im Video gesehen hat.
Ja.
Das sind so die Dinge.
Ja, genau. Ich habe... die haben lange versucht, dagegen anzugehen und haben irgendwann aufgegeben. Mhm. Also, weil es ist so Mühlen, das ist so, also weißt du, das ist einfach, du hast keine Chance. Dann hast du den einen irgendwie am Schlawittchen, der zahlt dir deine Schadensersatzforderung sowieso nicht und für die anderen ist es keine Abschreckung oder sogar derselbe macht dann hier wieder das nächste Ding auf und dann da und dann da und dann da und dann da. Das ist einfach, das ist dann so. Dann haben wir es halt als, keine Ahnung, Lob oder was gesagt, gesehen, weißt du?
Wenn du jetzt noch ein Outfit picken müsstest, was dir so in den letzten Jahren am besten bei dir selbst gefallen hat, wo du dich am wohlsten drin gefühlt hast, war es dann eher der Sneaker und die Baggy, die normale Hose, wie auch immer auf der Bühne oder war es dann schon doch auch nochmal der Anzug?
Nee, es gibt auch richtig schöne Anzüge und richtig schöne Anzugoutfits und inzwischen habe ich mir das ja auch so moduliert, dass ich mich auch darin wohlfühle auf der Bühne und da rumhampeln kann, wie ich will und dann ist das auch super. Also seitdem das so ist und ich liebe den Anzug, den ich den ganzen letzten Sommer getragen habe von Herr von Eden in so einer geilen Pfirsichfarbe und dann ich nach einem also das Outfit, bevor ich quasi noch beim Intro, da ist das Outfit noch super, ich schmeiß dann nach dem ersten Song schon das Sakko weg und dann ist es halt dann ist es einfach nur noch sportlich, sag ich mal. Aber nee, ich bin eigentlich ein bisschen so ganz im Einklang mit den ganzen Sachen. Also es sind vor allem nicht mehr so viele Sachen, wo ich das dann später sehe und mich schäme. So, das habe ich, es gibt Phasen, da habe ich das viel, viel öfter, also wo ich mich fast für alles schäme.
Ich glaube, die gehören aber auch dazu.
Ja, ja, ich mein, denke ich auch. Ich denke,
du hast seit über 30 Jahren Musik, so gehen, ja. Also von daher. Hatte ich eigentlich im Laufe der ganzen Interviews rund um deine Best-of-Platte mal jemand tatsächlich gefragt, was dein Lieblingssong in den 25 Jahren gewesen ist?
Nee, oder so, ja, vielleicht, aber wenn, dann gab es auch von mir, gibt es da immer nur die Antwort, das kann man so nicht sagen, weil das ist wie wenn du einen Papa fragst, welches sind deine Lieblingskinder? Und es hat auch einfach immer so viel mit der Stimmung zu tun, weißt du, in der du bist, total. In der die Welt ist, in der, ja. Keine Ahnung, so, das kann man einfach so nicht sagen.
Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne,
war 25 Jahre Jan Delay, beziehungsweise natürlich schon mal ein paar mehr noch, ne?
Ja, aber ja, genau, es ist so, 25 Jahre Jan Delay und Beginner sind 33.
Krass, das ist eine Zeit. Mhm. Apropos Zeit, danke, dass du dir die genommen hast.
Gerne.
Für dieses Interview und schön, dass ihr auch mit dabei wart bei der 155. Episode. Ihr könnt die Episode gewohnt wie auch sonst auf YouTube, Spotify, Apple Podcast etc. pp. Hören und sehen und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast und Videocontent folgt und überall die Release-Info aktiviert und die Dinge, die man so tut, damit man nichts mehr verpasst. Checkt natürlich Facebook, Instagram, TikTok und alle anderen Kanäle. Ihr kennt den Spaß. Checkt natürlich auch die Sneaker-Suchmaschine von den Jungs von Sneakerjägers. Oder holt euch die App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns mit einer positiven und 5 Sterne bezeichnenden Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Und da wir schon über 800 positive Bewertungen haben, über die wir uns sehr freuen, würde ich gerne noch mal kurz ein Statement hier teilen, was diese Woche von Matze069 kam. Und zwar schrieb er, ihr ballert einfach den besten Fashion-Content in Deutschland. Nicht nur Hype, sondern wirklich Stories und Tiefgang. Das macht euch aus. Dafür feiere ich euch. Das freut uns natürlich sehr. Ich hoffe, diese Episode gehört mit dazu. Ich gehe ehrlicherweise aber davon aus. Vielen Dank. Tut uns eingefallen, supportet unsere Podcasts und Videos und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für derlei Dinge interessiert, von uns. Show some love. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.